man kann sich nicht verstecken und man kann auch nicht lügen in dem Moment, wo man zusammen spielt und wo man die eigene Stimme am Instrument und in der Gruppe präsentieren muss. Gibt es eigentlich nichts anderes. Und dieser Fokus ist auch sehr schön.
Stringendo, der Podcast des Wiener Konzerthauses zum neuen Streichquartettzyklus String.
Warum gilt Joseph Haydn als Begründer des Streichquartetts und worüber genau erzählt uns Petterich Smetana in seinem ersten Streichquartett, das den Titel Aus meinem Leben trägt? Diese und viele andere spannende Fragen sind Teil der zweiten Folge von Stringendo, dem Podcast des Wiener Konzerthauses zum Streichquartettzyklus String. Ich bin Barbara Allhutter, Redakteurin des Wiener Konzerthauses, und ich begleite Sie in und durch die musikalische Welt des Simply Quartet und des Leon Coro Quartetts. Meine Gäste in dieser Folge sind Antonia Rankersberger und Ivan Valentin Holoproald, die zweite Geigerin und der Cellist des Simply Quartet. Wir sprechen über den Zyklusauftakt, damit Sie, liebes Publikum, eine Vorstellung davon bekommen, was Sie im Konzert erwartet. Und natürlich dürfen Sie sich auch wieder auf exklusive Einblicke in das Leben und den Alltag der Künstlerinnen und Künstler freuen, sowie auf kleine musikalische Kostproben.
Offstage. Einblicke in das Leben und den Quartettalltag der Künstlerinnen und Künstler.
Liebe Antonia und lieber Ivan, herzlich willkommen und schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für unser Gespräch.
Hallo, danke.
Danke, wir freuen uns.
Wir drei befinden uns, so wie auch schon beim letzten Mal bei der Pilot-Episode, im neuen Salon des Wiener Konzerthauses. Im Zyklus String im Schubert-Saal ist euer Quartett abwechselnd mit eurem Partnerensemble, dem Leon Coro Quartett, in jeweils zwei Konzerten zu erleben. Und bevor wir uns aber näher dem Programm eures ersten Konzertes am 21. November widmen, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und die Vorbereitungen betrachten. Liebe Antonia, wie seid ihr denn auf euer Programm gekommen?
Ja, das ist eine spannende Frage und dieser Frage gehen auch viele Diskussionen quartettintern voraus. Und wir versuchen natürlich, ein möglichst breit gefächertes, kontrastreiches Programm anzubieten. Und es ist auch so, dass wir jede Saison eigentlich 9 verschiedene Stücke, mehr oder weniger, in 3 verschiedenen Programmen präsentieren. Und jeder von uns hat natürlich so seine Schmankerl und seine Lieblingsstücke. Und dann wählen wir einfach ein Programm aus, wo alles dabei ist. Und natürlich ist jetzt dieses erste Zykluskonzert ein sehr spannender Auftakt für uns. Und wir wollten einfach ein Programm präsentieren, das uns sehr am Herzen liegt und wo wir denken, dass wir möglichst gut mit dem Publikum interagieren können und eine möglichst breite Bandbreite unseres Quartettkönnens präsentieren können.
Lieber Ivan, die Programmfixierung ist ja das eine. Davor ist aber noch das viel Wichtigere, nämlich die Erarbeitung der Musik. Wie kommt man von der Einzelinterpretation als Musiker zum buchstäblich stimmigen Quartettklang?
Ja, genau. Also zu Hause vorbereiten wir uns dann nicht nur unsere eigene Stimme, die wir üben, sondern auch das Partitur erarbeiten. Wir schauen uns die Partituren an und schauen, was können wir daraus holen, weil es ist ja nur sozusagen schwarze Flecken auf einem Papier. Und wie kann man daraus Sinn machen? Und ich denke, es ist super spannend, dann mit drei anderen Kollegen das zu diskutieren, wenn wir in die Probe kommen. Manchmal haben einige von uns sehr, sehr klare Ideen über gewisse Stellen. Aber oft schauen wir das uns ganz offen an, auch in der Probe. Wir fragen zum Beispiel einander, ja, wie, wo geht die Phrase hier hin? Oder dass wir wirklich darum einig sind. Oder wenn wir ein Stück länger gespielt haben schon, dann, oder viel geprobt, dann fragen wir, ja, wie ist wirklich der Charakter hier? Also, wir greifen zurück auf solche grundlegende Fragen, damit wir uns wieder auffrischen.
Inwieweit spielen Referenzaufnahmen da auch eine Rolle, liebe Antonia?
Es interessiert uns, glaube ich, alle vier, wie andere Gruppen ein Werk interpretieren. Und man kann sich natürlich Inspiration davon holen. Aber ich persönlich muss sagen, gehe auch gerne sehr leer, also so à la tabula rasa, an ein Stück heran und probiere das dann mit meinen Kollegen in der Probe aus, weil, so wie Ivan schon gesagt hat, wir stellen uns schon viele Sachen im Vorhinein vor und überlegen uns, wie das Stück funktioniert. Aber in der Probe entstehen dann spontan auch ganz viele Fragen und merkt man, wie können wir das eigentlich auf unsere Interpretation bringen. Und das ist dann auch die spannende Arbeit, die sehr persönlich ist letztendlich.
Und wie lange dauert es im Regelfall, ein Stück zu erarbeiten?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt natürlich auch stark vom Repertoire ab. Also wir haben uns schon sehr viel mit den Quartetten Haydns beschäftigt und in dem Fall können wir ein Streichquartett sehr schnell erarbeiten, also binnen weniger Tage, weil wir einfach mit dieser Sprache sehr vertraut sind, wie diese Musik funktioniert und auch unsere Klangvorstellung schon im Vorhinein gefestigt haben. Und wenn wir jetzt ein ganz neues Stück wie ja, von Béla Bartók zum Beispiel, das ist einfach technisch so schwierig, da braucht man, würde ich sagen, mehrere Wochen, bis man das wirklich in der Hand hat und dann auch mehrere Auftritte, um wirklich dieses Gefühl zu bekommen, wie man dieses Stück im Konzert rüberbringen kann. Das ist bei Haydn einfach direkter und unmittelbarer.
Ihr habt ja ein Management, das sehr viele Aufgaben euch auch abnimmt und euch unterstützt. Aber ich stelle mir vor, im Leben einer Musikerin, eines Musikers gibt es noch so viel zu organisieren, so viel zu erledigen. Wie ist denn da die Rollenverteilung bei euch im Quartett? Hat jeder bestimmte Aufgaben? Wie gestaltet sich das?
Ja, das haben wir tatsächlich verteilt. Also, dass einige nimmt die Verantwortung, die Proben zu planen oder Räume zu finden, wo wir proben. Zum Beispiel buchen wir die Reisen selbst, dann schauen wir einfach nur schauen, ja, wann müssen wir dort sein und was sind gute Verbindungen. Natürlich auch soziale Medien und Homepage, das verantworten wir auch selbst. Ja, Noten kaufen und vorher auch die richtige Ausgabe finden zum Beispiel. Ja, viele solche kleine Nebenaufgaben, das teilen wir dann auf.
Und liebe Antonia, eure Konzerte im Zyklus String werden ja von euch moderiert. Gibt es bei euch im Quartett auch eine Person, die fürs Moderieren zuständig ist? Oder wie gestaltet sich das?
Ja, das wird auch lustig, weil Ivan hatte eine sehr gute Idee, dass es eigentlich schön wäre, wenn wir in der Moderation vom ersten Zykluskonzert wirklich alle zur Sprache kommen und uns vorstellen persönlich und auch jeder einen Teil oder einen Satz präsentiert. Das fand ich persönlich eine super Idee. Und sonst kommen natürlich auch viele Interviews oder Pre-Concert-Talks. Und da schauen wir dann einfach meistens spontan, wem das jetzt auch reinpasst. Das ist natürlich auch eine Frage von, wie viel Ruhe braucht man vor dem Konzert oder wie viel konzentrierte Vorbereitung oder ist das in Ordnung, wenn man dann doch auf der Bühne sitzt vorab und schon Fragen beantwortet. Das machen wir dann spontan.
Und auch je nach Länder, also von der Sprache her zum Beispiel. Antonio moderiert schon vielleicht am häufigsten, oder?
Also, ja, kann sein.
Und, natürlich besonders in Deutschland oder Österreich, Schweiz, aber auch in den Niederlanden. Ja. Und ich moderiere, wenn wir in Skandinavien sind, dann rede ich oft einfach auf Norwegisch zum Beispiel. Und in China natürlich. Shang oder Danfong. Ja.
Und jetzt wollen wir ein bisschen in euren Alltag hineinschnuppern. Liebe Antonia, kannst du uns davon erzählen, wie so ein typischer Tag im Leben des Simply Quartets in Wien abläuft?
Darf ich ganz ehrlich sein?
Natürlich.
Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Tage. Manchmal haben wir nur eine Probenphase, nur unter Anführungszeichen. Dann ja, dann stehen wir, denke ich, gemütlich auf, geben uns die Zeit und die Ruhe, um selbst ein bisschen aufzuwärmen auf dem Instrument. Und dann nehmen wir meistens, in den meisten Fällen, den Nachmittag für einen Probenblock heran. Also in der Regel so 4 Stunden gemeinsam. Und dann, ja, dann schauen wir, wie schnell wir vorankommen. Und wenn wir in dieser Zeit unser Ziel nicht ganz schaffen oder erreichen, dann schauen wir am nächsten Tag wieder, wie wir das einteilen. Weil so wie Ivan auch vorher schon angesprochen hat, machen wir vorab einen Probenplan. Aber so ganz genau kann man ja auch nie sagen, wie lange man tatsächlich fürs Einstudieren braucht eines Werkes. Und dann muss man auch offen und spontan bleiben und dann nach der Probe vielleicht sagen, ah, diese Stelle hat jetzt für mich persönlich oder individuell nicht so gut funktioniert, die muss ich mir jetzt nochmal anschauen.
Und habt ihr einen fixen Probenraum?
Also wir haben natürlich bis vor einigen Jahren noch an der MDW studiert und da konnten wir natürlich immer proben. Und jetzt sind wir alle schon fertig und der Shang stellt uns sein Wohnzimmer zur Verfügung, das sehr schön ist und die Akustik ist auch ganz in Ordnung für unsere Zwecke.
Und lieber Ivan, wie gestalten sich eure Tage auf Tournee?
Es kann auch sehr spontan sein, also je nach, ob der Zug zum Beispiel pünktlich ankommt. Also wir reisen oft an demselben Tag, wie das Konzert am Abend ist, in der Früh oder dass wir gegen mittags oder so in dem Ort sind und dann am besten hat man dann Zeit für in Ruhe ein Mittagessen zu haben und vielleicht kurz ausrasten und vielleicht sogar ein paar Töne selbst auf dem Instrument spielen. Und dann haben wir auch normalerweise so 2 Stunden Generalprobe vor dem Konzert und dann kurz noch Pause zum Umziehen oder ein bisschen eine Banane essen oder irgendwas, was ein bisschen Energie gibt. Und dann ist das Konzert. Und dann nachher gibt es oft vielleicht ein, entweder nur zwischen uns gehen wir was essen oder trinken oder oft auch mit dem Veranstalter oder wenn wir Freunde dort haben oder so, damit es so einen Ausklang hat. Nächsten Morgen geht es dann wieder los mit dem Reisen, entweder nach Hause oder zum nächsten Ort.
Und ihr habt ja jetzt einige Konzerte in Deutschland, im November seid ihr dann auch in Italien. Wie gestaltet sich denn die Zimmersituation im Hotel bei euch? Weil man liest von einigen Quartetten, dass sie ihre Zimmer bewusst nicht nebeneinander, oft sogar nicht auf derselben Etage haben möchten. Wie gestaltet sich das bei euch?
Wir haben noch keine Regeln so aufgestellt oder Anforderungen, aber ich glaube, einige in meinem Quartett, die sind manchmal müde von einer sehr lauten Cello im Nebenzimmer, wenn sie gerne einen Mittagsschlaf haben möchten. Also werden wir da schauen. Ja.
Ja, das steht schon auf meiner Liste fürs Management-To-Do. Bitte nicht neben Ivan im Zimmer.
Ihr habt ja schon eine Vielzahl an Konzerten gegeben. Liebe Antonia, spielt Lampenfieber da für euch überhaupt noch eine Rolle?
Ja, schon. Also wahrscheinlich in unterschiedlicher Intensität, aber das ist doch immer dabei. Ja. Und natürlich auch, wenn ein Stück sehr frisch ist und man hat das noch nicht oft auf der Bühne gespielt, dann muss man einfach sehr flexibel bleiben und schauen, was passiert und welche Ideen meine Kollegen bringen, dann muss ich sie auch unterstützen. Das ist auch unterschiedlich, was die Rollen der Stimmen anbelangt, ob man jetzt Mittelstimme oder erste Geige oder Cello dann ist. Also ja, ich bin schon angespannt, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja.
Wie geht's dir da, Ivan?
Ja, genau wie Antonia sagt, für mich gibt's immer Lampenfieber, aber verschiedene Stufen, viele verschiedene Stufen. Je nachdem, wie frisch ein Stück ist oder vielleicht fühlt sich ein Konzert sehr besonders wichtig an oder ja, man hat auch unterschiedliche Tage so von Zustand und so und ja, viele Sachen spielt rein.
Und habt ihr vielleicht auch im Quartettverband ein Ritual, um dem Lampenfieber entgegenzuwirken, direkt vor euren Auftritten, Antonia?
Das nicht unbedingt, aber ich glaube, wie bei allen Gruppen, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, stellt sich dann auch so eine unausgesprochene Vorbereitungsstimmung ein. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil oft bin ich dann im Hotelzimmer und dann werde ich schon nervös. Dann denke ich mir, oh, und die Stelle und das könnte schief gehen. Und dann gehe ich zur Probe und wir spielen gemeinsam, probieren den Saal aus und sind dann auch im Einspielzimmer. Und dann sind meine Kollegen auch lustig oder der Shang erzählt irgendeinen Witz oder der Danfang übt irgendeine Stelle. Und das gibt mir dann persönlich eigentlich viel Ruhe, zu sehen, wie die anderen in dieser Situation umgehen. Und dann denke ich mir, ah ja, okay, ich bin Teil davon und es kann eigentlich nicht viel passieren.
Lieber Ivan, wir stellen uns jetzt vor, euer Konzert ist jetzt schon buchstäblich über die Bühne gegangen. Was macht denn für dich ein gelungenes Konzert aus?
Das ist eine super Frage und sehr wichtig. Und wenn ich auf einen Saisonrückblick gehe, dann gibt es so einige Momente, wo ich gefunden habe, da ist wirklich ein genuiner Kontakt mit dem Publikum entstanden. Oft sprechen wir das vielleicht auch nicht unbedingt zwischen uns vier auch aus. Man kann es einfach bemerken, so eine gewisse Ruhe vielleicht, wo wir vier einen sehr guten Kontakt oder wo man ein Gefühl hat, das spielt sich von sich selbst. Also das ist vielleicht so ein fünfter Mitglied im Quartett, wo es irgendwie selbstverständlich ist. Außerdem ist es für mich nicht so, dass man hat so ein festgelegtes Produkt oder Programm, was gelungen sein wird, sondern wenn es eine Spontanität zum Beispiel entsteht, wo plötzlich was Neues kommt oder so in dem Moment schnell aufgenommen wird von uns anderen Musiker und auch vom Publikum, dann ist es sehr wertvoll, finde ich. Ja, weil es geht nicht unbedingt um Perfektionismus, sondern um jemanden zu treffen und auch selbst berührt zu werden und sich das zulassen. Ja, dann bin ich glücklich, wenn ich das erleben darf.
Und wie geht ihr im Quartettverband mit Fehlern, die ja uns allen passieren und natürlich auch den Musikerinnen und Musikern passieren, um, liebe Antonia?
Ja, wie geht man mit sich selbst um und wenn man einen Fehler macht oder mit den anderen? Ja, schwer zu sagen. Man kann sich natürlich furchtbar ärgern über einen Fehler, der passiert ist. Und natürlich hören das auch die anderen drei, wenn etwas passiert. Aber ich denke, wir haben mittlerweile so viele Konzerte gespielt und wir versuchen ja sowieso auf ein sehr hohes Level zu kommen, wo man jetzt gar nicht unbedingt von Fehlern spricht, wenn mal eine Stelle ein bisschen wackelt. Also ich glaube, das spüren wir dann auch selber am stärksten. Und wenn jetzt wirklich jemand einen Schnitzer reinmacht, den man vielleicht sogar hört, dann ist das einfach auch die Folge oder der Reiz eines Live-Konzerts. Und dann merkt man, okay, wir sind alle keine Maschinen und jeder Tag ist anders, aber wir geben alles und unser Bestes in dem Moment, wo wir auf der Bühne stehen. Und das, ja, das darf dann meiner Meinung nach auch einfach passieren. Ja.
Und um euch jetzt als Einzelpersonen noch ein bisschen näher kennenzulernen, lieber Ivan, wie war das in deiner Familie? War dir die Musik in die Wiege gelegt?
Na, nicht wirklich. Also meine beiden Geschwister haben auch verschiedene Instrumente ausprobiert. Als ich 8 Jahre war, da war das die Zeit so in Norwegen, wo man mit einem Instrument bei der Kulturschule anfangen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht nett. Und dann kam eine Liste über freie Plätze und unter anderem war das Freiplatz auf Cello und ich habe das den Klang vom Cello so schön gefunden. Das wollte ich gerne ausprobieren.
Und wie bist du, liebe Antonia, zur Geige gekommen?
Also ich komme auch aus einer Nicht-Musiker-Familie, aber bei uns zu Hause wurde eigentlich schon viel musiziert, also gerne gesungen und meine Mutter hat auch Gitarre gespielt und dann immer begleitet. Und ich glaube, wahrscheinlich war ich einfach sehr motiviert zu singen und zu klimpern Und dann hat meine Mama auch in der Musikschule angerufen und gefragt, welche Optionen das es geben würde und mir dann die Geige vorgeschlagen. Und ich hatte gleich große Lust, das auszuprobieren. Und ja, letztendlich bin ich dabei geblieben.
Was ist denn das Schönste an deinem Beruf, lieber Ivan?
Eigentlich, wie wir vorher geredet haben, über ein gelungenes Konzert. Also so, solche Momente, wo es was größer passiert als mich selbst. Also wo ich ein Teil von dem sein kann. Ja, das bringt mir irgendwie die große Motivation, das weiterzumachen. Aber ich mag auch diese Arbeit, also in einfach üben, also jeden Tag zum Beispiel Kontakt mit dem Instrument zu haben, ist auch was sehr Schönes. So wie eine Therapie oder so. Für mich selbst. So. Weil wenn es ein oder zwei Tage geht, wo ich nicht spiele, dann ist, da fehlt mir irgendwas, so wie Essen oder Schlafen. Oder ist wirklich einfach ein Teil vom Leben.
Und was ist für dich persönlich das Schwierigste an eurem Beruf, liebe Antonia?
Sehr gute Frage. Ich glaube, eine der schönen, aber auch schwierigen Seiten zugleich ist eine gewisse Unregelmäßigkeit. Also das Leben, das wir führen, besteht aus vielen Überraschungen und vielen unregelmäßigen Abläufen und ja, Wochen-, Monatsplänen. Und man kann irgendwie nicht sagen, ah, okay, jetzt arbeite ich und dann am Wochenende plane ich mir irgendwas Schönes ein oder raste ich mich ein bisschen aus, sondern manchmal müssen wir wirklich sehr lang im Voraus planen und hängen dann wochenlang drin, also in einem Projekt oder auf einer Tournee. Und da finde ich es manchmal schwierig, mit dem Energiehaushalt umzugehen, weil wir natürlich auch eigentlich 100% unserer Leistung und unsere Begeisterung geben wollen, geben müssen für unsere Arbeit. Und genau, das kann dann schon mal herausfordernd werden. Aber das ist irgendwie auch das Schöne, dass man kann sich nicht verstecken und man kann auch nicht lügen in dem Moment, wo man zusammen spielt und wo man die eigene Stimme am Instrument und in der Gruppe präsentieren muss. Gibt's eigentlich nichts anderes. Und dieser Fokus ist, ja, ist auch sehr schön.
Der Kurzfragenblock.
Was fällt euch denn spontan zu folgenden 5 Begriffen ein? Liebe Antonia, hier kommt der erste Begriff. Wettbewerbe.
Stress.
Erfolg.
Habe ich keine Antwort. Motivation.
Freizeit.
Spaß.
Inspiration.
Interesse.
Heimat.
Berge.
Vielen Dank, sehr schön.
Ich hatte genau dasselbe. Wettbewerb, Stress.
Und nun die Staffelübergabe zu dir, lieber Ivan. Dein erster Begriff, Tourneen.
Zugfahren.
Misserfolg.
Unsauber gespielt.
Entspannung.
Feuilleton.
Kreativität.
Farben.
Tradition.
Wien.
On Stage. Joseph Haydn hat über 80 Streichquartette komponiert. Darunter auch das Streichquartett A-Dur im Hobocken-Verzeichnis Nummer 3, 36 unter Opus 20 Nummer 6 zu finden. Es entstand 1772. Haydns 6 Quartette des Opus 20 entstammen im gleichen Jahr 1772 wie seine legendäre Abschiedssinfonie. Man bezeichnet das Jahr in Bezug auf Haydns Schaffen deshalb auch gerne als Annus Mirabilis. Die Erstveröffentlichung fand 1774 statt. In der Berliner Ausgabe Hummels von 1779 findet sich eine Sonne auf dem Titelbild, was den Quartetten aus dem Opus 20 den Beinamen Sonnenquartette beschert hat. Die Erstaufführung im Wiener Konzerthaus fand am 7. November 1940 durch das Milner Quartett statt. Das Quartett wurde nur 8-mal bisher im Wiener Konzerthaus aufgeführt, darunter vom Hagen Quartett oder vom Artemis Quartett. Es ist also ein sehr selten zu hörendes Werk. Wir möchten Sie deshalb ermutigen, die Gelegenheit zu nutzen, es live mit dem Simply Quartett anzuhören.
Zum Zyklusauftakt am 21. November präsentiert ihr ja Joseph Haydns Streichquartett A-Dur, Hoppocken-Verzeichnis 336 aus den Sonnenquartetten und Bettrich Smetanas erstes Streichquartett E-Moll aus meinem Leben. Lasst uns mit Joseph Haydn beginnen. Haydn wird ja gerne als Papa Haydn bezeichnet. Könnt ihr uns erläutern, welche Rolle er für die Entwicklung der klassischen Gattungen Symphonie und Streichquartett gespielt hat, liebe Antonia?
Also für uns als QuartettspielerInnen hat Haydn natürlich eine sehr wichtige Bedeutung. Wenn man so recherchiert, dann hat es natürlich vor Haydn auch schon Kompositionen in dieser Form gegeben, also mit dieser Besetzung, zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello, aber natürlich auch ganz andere Besetzungen, vier Geigen, drei Geigen und ein Bass und alles Mögliche. Joseph Haydn hat dann irgendwie begonnen, einfach diese Besetzung und diese Gattung sehr aufwendig und sehr häufig zu verwenden. Und er hat einfach so einen Reichtum an Techniken in diese Gattung oder eigentlich mit dieser Gattung entwickelt, dass ganz viele Generationen nach ihm auch davon profitiert haben. Und also Mozart hat auch seine Quartette gewidmet oder vielleicht gar nicht gewidmet, aber irgendwie in Andenken an Haydn. Und Beethoven natürlich dann auch, die ersten Opus 18, da sind dann auch sechs Quartette. Und das ist einfach so eine riesengroße Bandbreite an Material und Ideen, die dann wirklich geblieben ist bis heute.
Und was sind die besonderen Merkmale des Quartetts Opus 206, lieber Ivan?
Ja, das zum Beispiel diese Fuge ist ja ganz besonders. Ja, Opus 20 wird ja die Sonnenquartette genannt, weil damals auf der Erstaufgabe, glaube ich, gab es eine Sonne auf diesem Titelband und es hängt dann mit der Erleuchtung zusammen. Und damals war eine große Kunst, Fugen zu schreiben. Und er wollte sich halt beweisen, dass er das auch gut kann. Und er schreibt auch auf diese Fuge sotto voce, sempre sotto voce. Also immer mit unterer Stimme. So wie in einem eigenen kleinen Raum oder so sitzen nur vier Leute und diese Flucht zu spielen. Also es hat ein bisschen so Barock-Elemente auch manchmal oder so rhetorische Fragen, die es lustig macht eigentlich.
Inwieweit könnte man Haydns Streichquartette als kompositorisches Experimentierfeld bezeichnen, liebe Antonia?
Was mich besonders begeistert, ist, dass einfach in jedem Quartett ein anderer Stil kann ich nicht sagen, eine andere motivisch-thematische Arbeit passiert. Und zum Beispiel jetzt in dem ersten Satz von dem Opus 20, das wir jetzt dann aufhören werden, da ist eigentlich besteht das Thema oder das Hauptmotiv des ersten Satzes eigentlich aus einer sehr kleinen Zelle. Und in anderen Werken gibt es dann wieder viel ausgearbeitetere Themen und Motive. Und damit spielt Haydn einfach so sehr und lässt dann auch nicht nur die erste Geige wichtig erscheinen, sondern auch die anderen Instrumente kommen ganz aktiv dazu. Und diese Vielseitigkeit von kleinen Elementen und wie sie verarbeitet werden, das macht wirklich Spaß, das zu entdecken.
Wie könntest du, lieber Ivan, Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt mit Haydns Musik mit klassischer Musik im Allgemeinen noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, genau dieses Streichquartett schmackhaft machen?
Ja, ich denke, es ist gut zu erinnern, dass Haydn ist auch eine Person vom Land. Also er hat auch was so Volksmusikhaftes am Boden oder er hat auch einen ganz lustigen Humor. Ja, einfach so, wenn man sich dafür offen stellt. Weil es kann auch in jedem Konzert was Unterschiedliches passieren. Weil er so deutlich auch mit dieser Form spielt. Ich erinnere, in Norwegen so am Anfang fand ich auch so wie eine Klassik ein bisschen nicht so nahbar oder so einfach, weil es vielleicht höfische Gästen enthält, die man nicht heutzutage so gewöhnt ist. Ich denke, es ist auch eine relativ einfache Musik, also man muss es nicht so kompliziert machen.
Erich Smetanas Oeuvre umfasst 8 Opern, symphonische Dichtungen, zahlreiche Klavierkompositionen, einige Vokalwerke und Lieder, aber eigentlich nur wenig Kammermusik. Eines dieser Kammermusikstücke ist das Streichquartett Nummer 1 in E-Moll mit dem Titel »Aus meinem Leben«. Smetana schließt die Komposition am 29. Dezember 1876 ab und widmet sie dem Ensemble des neu gegründeten Prager Kammermusikvereins. Die Musiker lehnen es als Programmmusik aber ab. Smetana war mit seinen Sympathien für Franz Liszt und Richard Wagner zwischen die Fronten des musikalischen Richtungsstreits der Zeit geraten. Was er nicht ahnen konnte, war, dass dieses erste Streichquartett einmal zu den beliebtesten der Gattung zählen würde. Das Streichquartett wurde am 29. März 1879 im Konviktsaal in Prag durch Ferdinand Lachner, Jan Pelikan, Josef Krehan und Alois Neruda uraufgeführt. Es ist allerdings auch eine Aufführung in einer Prager Privatwohnung, knapp ein Jahr davor dokumentiert, in der Antonín Dvořák höchstpersönlich die Bratsche spielte. Die erste Aufführung im Ausland fand am 15. Mai 1880 in Weimar auf die Initiative von Franz Liszt statt. Liszt schrieb danach an Smetana: »Ihr prächtiges Quartett hat uns wahrhaft erfreut.« Die Erstaufführung im Wiener Konzerthaus fand am 2. März 1914 durch das Böhmische Streichquartett statt. Das Streichquartett wurde bisher 60 Mal im Wiener Konzerthaus aufgeführt. Darunter befinden sich Aufführungen vom Rosé-Quartett, dem Wiener Konzerthausquartett und mehrere vom Hagen- oder Alban-Berg-Quartett.
Jetzt lasst uns etwa 100 Jahre in der Musikgeschichte reisen zu Wetterich Smetana und seinem ersten Streichquartett. Wie der Titel schon sagt, gibt es da ja ein ganz großes autobiografisches Moment, das die Komposition inspiriert hat. Kannst du uns da ein bisschen etwas darüber erzählen, liebe Antonia?
Ja, also in dem Stück findet sich natürlich gleich zu Beginn mit dem ersten Akkord diese Erinnerung an den Hörsturz, den Smetana selbst erlebt hat und die damit verbundene Tragik einfach nicht mehr in der gleichen Weise wie davor zu hören und Musik und überhaupt Klang aufzunehmen. Und dann in weiterer Folge in dem Werk kommen einfach ganz viele, ja, so idiomatische, volksmusikalische Elemente und Melodien und auch Tänze, also diese Polka im zweiten Satz. Und das kommt alles vor und das ist ein unglaublicher Reichtum.
Und von welchen Komponisten wurde Smetana in seinem Tun inspiriert und beeinflusst, lieber Ivan?
Er war unter anderem inspiriert von Liszt, Franz Liszt, das war diese neue Welle, also mit Programmmusik und so, wo man dann nicht nur Musik von dieser Musik aus sich selbst, also aus musikalischen Bausteinen herausging, sondern man hat zum Beispiel ein Gedicht oder Literatur, Poesie von außen oder von seelischen Zuständen oder Malereien. Also man wollte das in Tonkunst beschreiben. Da war Liszt so ein Pionier und Smetana wurde auch von ihm unterstützt.
Inwieweit spielen denn nationale Elemente, Nationalismen auch in diesem Streichquartett eine Rolle, Antonia?
Ja, also eine wichtige Rolle in dem Sinne, dass Smetana wirklich auf seine Vergangenheit, auf sein Leben, auf seine Erfahrungen aus seinem Vater Heimatsland zurückgreift und dementsprechend viele klangliche Ideen verarbeitet. Also da gibt es zum Beispiel im zweiten Satz, wie schon erwähnt, diese Polka, einen Tanz, der dann im Trio dann von so Trompeten-Soli, also aller Tromba in der Bratsche und in der zweiten Violine, wird das ausgeführt. Und das sind dann auch so eigentlich Anklänge, kann man auch sagen, an eine militärische Trompete, also eine Signaltrompete. Und dann kommt aber wieder ein Teil, wo man sich vorstellen kann, dass jemand mit einem Akkordeon spielt. Also da wird dann dieses tänzerische Thema von Cello und Bratsche ausgeführt. Und die beiden Geigen, die haben so lustige Akkorde mit einer Gabel auf, Gabel zu. Und das ist so, und da kann man sich eigentlich wirklich vorstellen, wie jemand in der Gaststube mit einem Akkordeon sitzt und so dazu musiziert. Und dann natürlich hat man auch, also das ist jetzt vielleicht nicht so ganz deutlich verarbeitet wie diese anderen Elemente, aber man kann sich schon auch diese wunderschöne tschechische Landschaft auch mit der Moldau und diesem Fluss und ich stelle mir da auch dann immer irgendwie Herbstfarben vor, wie dann sich der Wald färbt und die Blätter sich färben. Und dann einfach, ja, diese wunderbaren, oft in Terzen oder Sechsten ausgeführten, zum Beispiel das Seitenthema im ersten Satz, das ist dann einfach für mich so ein Anklang an seine Heimat.
Wie war denn die Rezeption dieses ersten Streichquartetts zur Zeit seiner Uraufführung, lieber Ivan?
Das Quartett von Smetana wurde sehr beliebt. Es wurde dann in andere Länder auch aufgeführt. Ich glaube, in Deutschland zum Beispiel und auch wie genannte Franz Liszt hat das auch weiter lanciert, glaube ich. Aber ich glaube, von den Musikern bei der Erstaufführung oder so war das nicht wirklich dankbar, weil die Stelle, was Antonia erwähnt, wo man einen Akkordeonspieler sich vorstellt, wo die zwei Geigen dann so in Doppelkäfen spielen sie gemeinsam, aber das ist einfach extrem schwer sauber zu spielen. Und das haben sie deutlich auch ihm gesagt, weil das schreibt er auch an einem Freund in einem Brief. Das war scheinbar unspielbar.
Die Lieblingsstelle.
Wie schon in der Pilotfolge würde ich mich auch in dieser Folge sehr freuen, wenn ihr, liebe Antonia und lieber Ivan, uns eine besondere Stelle aus einem Werk des kommenden Programms vorspielen könntet. Was würdet ihr uns denn gerne vorspielen, liebe Antonia?
Also da Ivan und ich heute zusammen hier sind, haben wir uns überlegt, dass wir eine Stelle aus dem dritten Satz von Petri Smetanas Werk mitnehmen. Also aus dem langsamen Satz. Und das ist für mich eine besonders berührende Stelle, weil nach einer großen Aufregung kommt dann ein Cello-Solo und in der zweiten Geige schreibt er auch Tranquillo. Also dann kommt wirklich, tritt so eine große Ruhe ein und wir möchten das gerne vorspielen.
Das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Das vollständige Werk können Sie dann mit dem Simply Quartet am 21. November im Wiener Konzerthaus erleben.
Der Stringzyklus im Wiener Konzerthaus. Sie wollen das Simply Quartet und das Leon Coro Quartett live erleben? Dann sichern Sie sich Ihre Karten. Oder noch besser, verpassen Sie keines der Konzerte dank eines String-Abos. Damit können Sie Ihre Karten schon vor dem Verkaufsbeginn der weiteren Zykluskonzerte erwerben. Und das zu vergünstigten Preisen. Und sollten Sie einmal einen Abotermin nicht wahrnehmen können, garantieren wir Ihnen eine kulante Handhabung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter konzerthaus.at/2526str oder wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ticket- und Service-Centers des Wiener Konzerthauses. Highlights und Zusammenfassung.
In dieser Folge haben Antonia Rankersberger und Ivan Valentin Hollup-Roald vom Simply Quartet einen Ausblick auf ihr erstes Zykluskonzert von String gegeben. Sie haben uns geschildert, wie Joseph Haydn die Gattung des Streichquartetts etabliert und geprägt hat und wie Bedřich Smetana sein Leben und seine Taubheit in der Musik und mit Musik verarbeitet hat. Als Highlight gab es eine besonders ergreifende Stelle von Smetanas ersten Streichquartett live im Duett zu hören. Beim Blick hinter die Kulissen haben die Geigerin und der Cellist über Herausforderungen, Triumphe und besondere Momente ihres Lebens im Quartett erzählt und uns zudem verraten, was für sie das Tollste an ihrem Beruf ist. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer zweiten Folge von Stringendo. Vielen Dank, liebe Antonia, und vielen Dank, lieber Ivan, für das Gespräch und natürlich auch ganz besonders dafür, dass ihr uns etwas aus dem künstlerischen und privaten Nähkästchen erzählt habt und mit uns geteilt habt. Und natürlich auch wieder an Sie ein herzliches Dankeschön, liebes Publikum, fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann dürfen Sie uns gerne weiterempfehlen und uns abonnieren. Und zudem freuen wir uns auf Feedback zu dieser und den anderen Folgen, die Sie auf unserer Website ebenso finden wie überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Fragen an die Ensembles haben, schicken Sie uns diese gerne an die E-Mail-Adresse podcast@concertos.at. Ausgewählte Fragen werden in den kommenden Folgen gestellt. Das nächste Mal werde ich mit Mitgliedern des Leoncoro-Quartetts über ihr Konzert am 15. Jänner sprechen. Und damit auch auf Wiederhören von mir. Ich bin Barbara Allhutter, Redakteurin des Wiener Konzerthauses und freue mich schon sehr auf die nächste Folge des Konzerthaus-Podcasts Stringendo. Und bis dahin vergessen Sie nicht, die Saiten Ihres Lebens zum Klingen zu bringen.
Stringendo, der Podcast des Wiener Konzerthauses zum neuen Streichquartettzyklus String.